Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollen Städte der Passion ansehen und wir hören noch einmal das Wort aus Johannes 19. Da Pilatus das Wort Jesu hörte, führte ihn heraus und setzte sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißt Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabbatha. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Manchmal tut mir die Jugend unseres Volkes, dieses junge Volk, das da rechts und links von mir und da oben sitzt, einfach richtig leid. Wenn ich mir klar mache, welch ein Wirbel in unserer Zeit auf euch einstürmt. Wie soll ein junger Mensch zum Beispiel noch begreifen, was wirklich menschliche Größe ist, wenn kurvenreiche Filmstars und Fußballspieler allein noch die Größen der Adventswelt sind? Oder wenn ich den Kunstbetrieb im Abendland ansehe, der so völlig richtungslos geworden ist und überhaupt nichts mehr bilden und formen kann, jeder ihre Schrei eines kranken Gemüts ist höchste Genialität und wir sind banaus, wenn wir das nicht merken. Mir graust, wohin unser politisches Leben steuert. Allmählich ein Geschäft mit der Furcht und mit dem Fanatismus der Massen. Und da Kirchen, die zu allem und jedem reden und überall dabei sind, ob eine Brücke eingeweiht wird, nicht wahr, oder eine Abschiedsfeier ist, oder eine Begrüßungsfeier, oder weiß man, überall dabei sind, aber keine ewige Botschaft mehr haben. Armes Volk sind wir artig. Nun können Sie sagen, Mann, fang hier nicht mit großen Zeitdiagnosen und Klageliedern an. Ich sage Ihnen das, weil mir aufging, als ich die Geschichten hier in unserem Text las, dass hier im Kleinen im Grunde das geschieht, was in unserer Zeit geschieht. Am Karfreitagsmorgen, da waren tumultuarische Vorgänge um den Palast des Pilatus. Und es ist merkwürdig, wie dieser ganze Tumult an dem Karfreitagmorgen ein Abbild ist unserer Zeit. Sie finden alles, was dazu gehört. Eine Volksmenge, die durch Flüsterpropaganda geleckt wird. Ein großer Politiker, moralisch höchst anfechtbar, der erschrickt, als mit Erpressungsprozess droht. Eine höchst zwielichtige Figur, aber Volksliebling, der Barnabas. Priester, es ist alles da, spielt ja alles rein, diese Geschichte. Politik und Justiz und Religion und Kirche, alles spielt in dieser Geschichte mit rein. Merkwürdig spiegelt sich hier, dass die Zeit und die Welt, die Menschen nicht immer gleich waren. Und mitten in diesem Tumult steht nun er, der eine, Jesus. Ich habe mich eine Woche lang mit dieser Geschichte beschäftigt und je mehr ich meinen Blick auf diesen Jesus richtete, der in dieser Geschichte nicht großartig, sondern geschlagen, gegeißelt, blutig, je mehr ich meinen Blick auf diesen Jesus richtete, desto mehr ging mir auf, dass man hier, ja wie soll ich es ausdrücken, gleichsam ein Ruhepunkt finden. Im Tumult dieser undurchschaubaren Ereignisse das Herz gleichsam zur Ruhe kommt, wenn man auf ihn hinsieht. Das geht dem Pilatus sogar so. Als Jesus in der Dornenkrone und blutig da rausgeführt wird, da sagt er erschüttert zur Menge, da ist das, wenn alles einen Augenblick den Atem anhält. Seht, was ein Mensch. Es wäre, als wenn er sagen wollte, was würde geschehen, wenn wir jetzt alle mal still wären und sehen ihn an. Und ich sage euch, meine jungen Freunde, und ich sage ihnen, wenn wir es lernen, das Christentum nicht mehr als eine alberne Dekoration bürgerlichen Lebens anzusehen, sondern als, oder als ein Hobby für Leute, die einen spielen Fußball, die anderen gehen in die Kirche, wenn wir es lernen, im Glauben unseren Blick auf diesen Sohn Gottes zu richten, auf diesen Jesus, dann haben wir in diesem undurchsichtigen Durcheinander unserer Zeit den Ruheplatz gefunden, den Ankerplatz, den, so drückt es die Velius einmal aus einem wundervollen Büchlein, Bericht von Jesus von Nazareth, den archimedischen Punkt, von wo aus ich die Welt bewältigen kann. Wenn ich es lerne, im Tumult unserer Zeit diesen Jesus anzusehen, dann habe ich einen Punkt, von dem aus man leben kann, wirklich leben kann. Da steht dieser Jesus auf Gabata. Das war eine Terrasse, die war mit wundervollen Mosaiken geschmückt. Nicht? Und darum hat sie bei den Hellisten den Namen von diesem Pflaster, Hochpflaster, die Juden nannten es Gabata. Da steht dieser Jesus auf dieser Terrasse zwischen Römern und Juden, zwischen Priestern und Henkern. Ach, wenn mir es gelänge, ihren Blick heute Morgen auf ihn zu richten, dass alle anderen abgeblendet werden. Je länger ich diesen Jesus hier in dem Tumult angesehen habe, desto mehr verstand ich den Liedervers. Alle Tage wird sein Bild schöner unserem Blick enthüllen. Und so möchte ich ihn gerade hier in dieser Geschichte, wo Jesus in seiner tiefsten Erniedrigung ist, wo die Dornenkrone trägt, wo er bespeit ist und geschlagen, blutig und niedrig und entsetzlich zugerichtet, gerade hier möchte ich ihn Ihnen zeigen, als den schönsten Menschenkindern. Ich habe mir lange überlegt, wie ich diese Predigt in den Text überschreiben soll. Ich hatte zuerst geschrieben, die Schönheit des Herrn Jesus, aber das genügt nicht. Vielleicht können wir es so ausdrücken, die Einzigartigkeit dieses Jesus. Die Einzigartigkeit dieses Jesus. Und nun möchte ich Ihnen drei Stücke dazu zeigen. Ich möchte als erstes sprechen, Jesus ist hier der Mann zwischen den Machtblöcken. Wie zwei Mühlsteine aufeinander stoßen und sich reiben, so stoßen in unserer Geschichte zwei Mächte aufeinander, die sich gerieben haben, solange es überhaupt eine Weltgeschichte gibt. Auf der einen, also ich rede nicht von Ost und West jetzt, bitte, also Machtblock, das schaltet sofort das Verkehrtes ein. Zwei Machtblöcke, die sich reiben, seitdem es eine Weltgeschichte gibt. Das ist auf der einen Seite der Staat, der römische Prokurator, der Staat mit seinen Gesetzen und seiner Justiz und seinen Soldaten und seiner Ordnung. Da stehen die römischen Legionäre rechts und links auf Gabata und der römische Prokurator hat seinen Gerichtsstuhl da. Das römische Recht hat die Welt erobert. Aber dieser Staat sagt in dem Augenblick, ich überantworte Jesus zum Tode, er ist ein Unruhestifter. Es gibt immer Unruhe. Und Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Das ist das urerste Generalgesetz jedes Staates. Und auf der anderen Seite die Masse, die wild gewordene Masse, die verführbare und verführende Masse, diese Masse, die schreit ebenso. Weg mit Jesus! Weg mit Jesus, der Sünde Sünde nennt! Weg mit einem Jesus, der Gott ernst nimmt! Wo kommen wir hin, wenn wir das tun wollten? Religion schön, aber Gott ernst nehmen, wo kämen wir hin? Weg mit Jesus, der Gott ernst nimmt, der der zur Buße ruft und zur Umkehr in Weg mit ihm. Seht ihr, zwischen diesen beiden Machtblöcken ist Jesus da. Oben auf Gabata sitzt er, Träger des Staates, unten vor dem Hochpflaster, tobende Menge dazwischen. Und nun muss ich bekennen, weil sowohl der Staat als die Masse, ich muss jetzt persönlich bekennen, sind unheimliche und fürchterliche Mächte. Wie ein Furcht, ja Grauen einflößen können. Der Staat. Meine Freunde, neulich hat mich ein Schutzmann, als ich meinen Wagen fuhr, auf einmal fuhr, überholte mich schon vom Polizeiauto und ich winkte rechts ranfahren. Dann spürte ich im Augenblick so, bei dieser albernen Sache, dies Entsetzen vor dem Staat. Ich tat die Hand vom Steuer und dachte, ich weiß nicht, was der Mann jetzt will. Aber du bist ihm ausgeliefert. Ist ja keine Möglichkeit. Ist ja keine Möglichkeit, zeig mir eine, dem zu widersprechen. Du wirst für irgendetwas, was ihm was drei Macht sagen. Das sind kleine Fische. Aber meine Freunde, ich habe die Macht des Staates auch schrecklicher erfahren, wenn dieser Staat nach meinen Söhnen griff, auch nach meinen Adoptivsöhnen und sie in sinnlosen Frieden schlachtete. Oder wenn er mich ins Gefängnis legte und ich wusste nicht mehr. Da habe ich gelernt, dass es etwas Unheimliches ist, wenn Menschen Macht haben. Wir sollten das viel mehr sehen, wie unheimlich es ist, wenn Menschen Macht haben. Ob der kleinste Mann nur eine kleine Macht hat. So gewiss wir nicht leben können ohne Staat. So gewiss ist es immer unheimlich, wenn Menschen Macht haben. Und Jesus, der die Gewalt der Macht gefallen. Und ebenso unheimlich ist die Masse, die wilde, verführbare, verführte Masse. Die braucht noch gar nicht en masse aufzukreuzen. Die Unheimlichkeit der Masse spüre ich immer, wenn ich wieder so einen Brief kriege, wo mich einer beschimpft, weil ich etwas gesagt habe, was der öffentlichen Meinung widerspricht, dem, was man in einem konformen, armletzten Staat zu denken hat. Kommt da so ein Brief, wie können Sie? Wie können Sie was eigenes denken? Dann spüre ich das Knurren der Masse. Den die Ältesten und Priester gesagt haben, was sie zu denken, zu schreien, zu brüllen haben. Zwischen diese beiden Mächte ist, zwischen furchterregende Mächte ist Jesus geraten. Und bitte, sehen Sie ihn jetzt an. Da steht dieser Jesus und hat nicht eine Spur von Furcht vor der Gewalt oder vor der Masse. Sie beeinflusst ihn noch nicht. In völliger Freiheit steht er und bezeugt, ich bin ein König. Und ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich von der Wahrheit zeugen soll. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Meine Freunde, das ist wahrlich der Sohn Gottes. Da kann er sagen, was er will. Das ist wie der Tat der Sohn Gottes, der zwischen diesen beiden fürchterlichen Mächten, Staat und der Masse, völlig in Freiheit steht und aus der Gewalt und aus der Masse in aller Freiheit und Ruhe die Menschen zu sich ruft, die aus der Wahrheit sind. Das nicht wundervoll ist. Packt euch nicht dieses Bild, Jesu. Was ist noch mehr? Er fürchtet die Menschen nicht. Ich muss noch mehr sagen, das ist fast noch größer. Er verachtet sie auch nicht. Bitte, in unserer Geschichte auf Gabata passiert was Fürchterliches. Sowohl der Pilatus als die Menge war überzeugt, dass Jesus unschuldig ist. Und beide haben sie ihn zum Tode verurteilt und ans Kreuz geschlagen. Der Pilatus sagt fünfmal, ich finde keine Schuld an ihm und übergab ihn zum Tode. Und dann fragt er, wie nervös die Menge, was hat er denn Übles getan? Und die Menge weiß es auch nicht. Und darum brüllt sie einfach, kreuzige ihn. Und sie ist ebenso überzeugt, er ist unschuldig und übergibt ihn zum Tode. Das ist die Welt. Sollte man da nicht Menschenverächter werden? Jesus wird nicht Menschenverächter, sondern er wird immer mehr in der Geschichte zu dem stillen Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und das finde ich wundervoll. Aber einmal keine Bitterkeit, wissen Sie, sondern das Lamm Gottes der Welt Sünde trägt. Ach, wenn ich doch mit anderen Zungen reden könnte, überwindet dieses Bild Jesu nicht Ihr Herz. Nimmt das nicht Ihr Herz gefangen. Ich denke, es geht Ihnen wie mir, dass man da beten muss, Herr Jesus, lass mich doch bei dir stehen. Befreit von der Sucht nach der Gewalt und befreit von der Verführbarkeit der Menge, befreit von der Furcht und befreit von der Menschenverachtung, bei dir stehen, Herr Jesus. Welch eine Position hast du gewonnen. Das ist das Erste, was ich Ihnen zeigen wollte. Die Einzigartigkeit Jesu, der Mann zwischen den beiden Machtblöcken. Und das Zweite. Also wir sprechen über die Einzigartigkeit Jesu. Nicht? Und da möchte ich Ihnen als Zweites zeigen, wie um ihn her ist eine Atmosphäre. Ehre von Gnade und Freiheit. Und da Jesus heute lebt, ist um Jesus her allezeit eine Atmosphäre, ich weiß es schlecht ausgedrückt, aber ich finde keinen besseren Ausdruck, eine Atmosphäre von Gnade und Freiheit. Ich möchte Ihnen das zeigen. Galata, da steht Jesus. Wie heißt es hier? Und er übergab ihn und geißelte ihn. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt. Da kommt er heraus, die Kopfhaut zerrissen, Blut fließt übers Gesicht von dieser grässlichen Dornenkrone, gegeißelt, Rücken zerfleischt, eine römische Geißelung bei Schrecken, gefesselt. Und neben ihm steht, bleich von der Gefängnisluft, den Geruch des Gefängnisses, oh, wie ich nasse, den Geruch des Gefängnisses an sich, dieser Barabbas. Meine Freunde, gucken Sie die ganze Szene an, dieses brüllende Volk. Was ist über dem Ganzen für eine Atmosphäre von Hoheit und Gewalt und Blut und Ungerechtigkeit und Gefängnis? Das ist der Geruch dieser Welt, nicht? Und doch geschieht es in dieser Atmosphäre, dass dem Manne Barabbas die Kerkertüren aufgetan werden, dass dem Manne Barabbas die Fesseln abgenommen werden, dass ihm die Tore zur Freiheit aufgestoßen werden, dass dem Mann Barabbas schuldbeladen auf einmal davongehender, freigesprochen, ja, weil an das Kreuz, das für ihn gezimmert war, Jesus kommt. Mitten in der Atmosphäre von Blut und Gewalt geschieht es, dass wo Jesus hinkommt, eine Atmosphäre von Begnadigung, von Freisprechung, von Freiheit geschieht. Und davon möchte ich jetzt ein wenig holen. Und es geht um mehr als um Begnadigung vor menschlichen Gerichten über ein Barabbas. Lassen Sie mich mit einem Erlebnis klar machen. Sehen Sie, kürzlich stoßen mit einem jungen Mann zusammen, der mal in unserem Weigelhaus war. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wir kommen ins Gespräch und dann frage ich ihn, lieber Freund, es könnte ja geschehen, dass du heute überfahren wirst. Sterben ja sehr viele unter dem Auto. Nimm mal an, du wärst heute Abend tot. Kommst du in den Himmel oder in die Hölle? Ein Augenblick zögert er. Es liegt ihm auf der Zunge zu sagen, lieber Pastor Busch, ich glaube weder an Himmel noch an Hölle. Und dann spüre ich, wie die Wirklichkeit stärker ist als ein dämliches Reden wollen. Und er sagt leise, wenn ich jetzt tot wäre, dann käme ich in die Hölle. Ich lebe ohne Gott und werde ohne Gott sein. Da sage ich so. Und so willst du weiterleben. Und da sagt er auf einmal, wie gequält, wie verzweifelt. Was soll ich denn machen? dann sah ich einen Menschen, nicht den die Welt gepackt hat und dessen Leben schuldig geworden ist, der regiert ist von Trieben. Ich sage, hör zu. Gott klagt dich an, das weißt du. Und Gott klagt dich mit Recht an, das weißt du auch. Wie sie es wissen, dass Gott sie anklagt mit Recht. Und du und ich kommen in die Hölle mit Recht, das weißt du. Aber da ist nun die unerhörte Botschaft von diesem Jesus. Da ist einer, der dieses ganzen Gerichtsspruch auf sich genommen hat, der sich auf einmal mit uns identifiziert hat, an unserer Stelle stand, als er fiel. Und nun darfst du an diesen Jesus glauben. Du darfst dich ihm geben. Du darfst dein Leben, dein verkorkstes, schmutziges Leben in deine Hand legen. Und dann geht es dir wie dem Barabbas hier. Dann sagt dir Gott, du bist frei geworden. Du bist gerecht gemacht. Du darfst gehen, fröhlich, mit unbeschwertem Herzen und Gewissen. Weil dieser Jesus alles getragen hat für dich. Es ist alles gebüßt, es ist alles bezahlt, es ist alles gerichtet. Du bist gerechtfertigt. Er schaute mich mit großen Augen an und es ging mir auf, wie unheimlich groß, wie unfassbar groß diese Botschaft ist. Dass um Jesus her die Gnade ist, die Befreiung für Sünder. Die Bibel sagt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und Paul Gerhard singt es in einem wundervollen Vers. Der zeigt auf diesen Jesus seine Dornenkrone. Der hat ausgelöscht, was witzig für den Tod. Der ist, der rein mich wäscht, macht schneeweiß, was blutrot. In ihm darf ich mich freuen, hab einen Heldenmut, darf kein Gerichte scheuen, wie sonst ein Sünder tut. Bitte Sie. Die Menschen laufen rum mit dem Wissen, das Gericht Gottes kommt auf sie zu. Darf kein Gerichte scheuen, wie sonst ein Sünder tut, weil ein Heiland da ist, dem ich gehören darf, der meine Schuld trug. Meine Freunde, ich bin sehr froh, dass ich wissen darf, es sind Menschen, die wissen, wie Gottes Anklage und Gericht im Gewissen brennen kann. Wie man Angst bekommen kann. Ich bin von ihm verstoßen, verworfen um meiner Sünde willen. Wie kann man noch leben ohne diesen Heiler, der uns gerecht macht, freispricht, weil er das Gericht und die Strafe und die Sünde und alles weggetragen hat. Lassen Sie mir noch ein Drittes sagen. Die Einzigartigkeit Jesu, der Mann zwischen den Machtblöcken, der Mann, um den die Atmosphäre von Gnade ist, in einer Welt der Hoheiten gewandt. Ich weiß, dass ich Ihnen heute Morgen ein bisschen viel zumute an biblischem Denken, aber es muss ja auch für eine Woche reichen, diese Speise. Und so nehmen Sie an meinen dritten Teil mir bitte noch ab. Das dritte möchte ich überschreiben, die verborgenen Wirklichkeit. Gabata. Da steht Jesus, erniedrigt, angeklagt, vor Pilatus in dem toben Volk. Nun glaube ich, es in der Weltgeschichte nie mehr eine Weltgeschichte passiert, die so hintergründig ist wie diese Geschichte. Die Bibel erzählt uns, was auf der vordergründigen Bühne Gabata passiert. Aber wenn ich in die ganze Bibel hineinsehe, dann verstehe ich, das sind hintergründige Wirklichkeiten. Und ich verstehe die Geschichte nur, wenn ich die sehe. Ich möchte sie Ihnen wenig zeigen. Sehen Sie, in unserer Geschichte sind alle sind Ankläger. Pilatus ist Ankläger, die Soldaten, die Jesus geißeln, sind Ankläger, das Volk ist Ankläger, die Priester sind Ankläger, ist nur ein einziger Schuldiger da, Jesus. Das vordergründige Geschehen. Ein Schuldiger, Jesus, er muss gekreuzigt werden. Dann gibt es eine hintergründige Wirklichkeit und die sieht so aus. Alle sind schuldig und Sünder und Angeklagte. der Pilatus, die Kriegsknechte und das Volk und die Priester. Und sie und ich und wir alle, die Bibel sagt, da ist nicht einer, der Gutes tue, auch nicht einer, doch einer. Dieser Angeklagte Jesus ist der ganzen Weltschicht der einzige Unschuldige. Das ist die hintergründige Wirklichkeit. O Lamm Gottes, Unschuldige. Und machen wir weiter. Sehen Sie, da sitzt der Pilatus. Er setzt sich feierlich auf den Richtstuhl. Jetzt wird gerichtet. Rom richtet. Rom spricht. Das ist die vordergründige Wirklichkeit. Die hintergründige Wirklichkeit ist, dass ein ganz anderer richtet. Dass ein anderer Richter auf den Plan getreten ist, nämlich der, der allein Recht hat zu richten, der lebendige Gott. Er hat es mit seinem Sohn zu tun, schauerlich. Da heißt in der Bibel, er war unser aller Sünde auf ihn und dann richtet er. Dieser Richter spricht den Sohn schuldig, weil die Sünde aller Welt auf ihm liegt. Und so geht Jesus ans Kreuz. Was gehen die Richturteile der Menge an und des Pöbels und des Pilatus? Der Vater hat ihm die Sünde der Welt aufgelegt und die wird hier an ihm gerichtet. Und darum ist er des Todes schuldig. Das ist die hintergründige Wirklichkeit. Das ist der Richter aller Richter jetzt schuldig. Und an seinem Sohn heimsucht die Schuld der Welt. Wie kann man leichtsinnig sündigen, wenn wir das wissen, dass Jesus um unsere Sünde willen gestorben ist? Wie können wir die Sünde so leicht nehmen? Unser Lügen, unsere Unreinigkeit, alles. Ich muss Ihnen noch so eine hintergründige Wirklichkeit zeigen. Da steht Jesus. Es hat mich gepackt und darüber ließ ich eine ganze Predigt halten, wie unsagbar allein Jesus war. Der Pöbel gegen ihn, die Priester gegen die Kirche gegen ihn, der Staat gegen ihn, der Pilatus, die Kriegsknechte, die hohen Beamten und die kleinen Polizisten, die ihn geißeln, alle gegen ihn, ganz allein. Sehen Sie mal diese Einsamkeit Jesu. Alles schreit Nein zu ihm. Das ist die vordergründige Wirklichkeit. Und die hintergründige Wirklichkeit ist, dass er, der Sohn Gottes, dem alle Gewalt gegeben ist, Ja sagt zu allem. Und sie lebt und es beweist mit seinem Sterben. Jesus liebt den Pilatus. Und Jesus liebt diese Henkersknechte, die ihn schlagen. Und er liebt diesen toben, dummen, verführten Pöbel. Und er liebt diese Priester, die so furchtbar schlau sind, dass es schon wieder Dummheit wird, nicht? Er liebt sie tatsächlich. Und meine Freunde, das ist die größte hintergründige Wirklichkeit. Diese Orgie von menschlicher Gemeinheit, umfasst von der Liebe Jesu, der sucht, Menschen zu erretten und herauszuerlösen. Und das ist die hintergründige Wirklichkeit auch unserer Zeit. Und Gott schenkt uns, wir offene Augen bekommen, für die Liebe Jesu, die sie jetzt sucht, in der Passionszeit. Und immer, wir beten. Herr, unser Heiland, gib uns doch offene Augen, die Wirklichkeit zu erkennen, die Wirklichkeit unseres eigenen bösen, verlorenen Herzens und die Wirklichkeit dieser armen Welt, deine rettende, herrliche, einzigartige Wirklichkeit. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 50 den ersten Vers singen.